Radikale Veränderung braucht radikalen Fokus. Das habe ich total gelernt. Ja, also wenn ich wirklich was verändern will, dann fokussiere dich. Mach klar, was es ist und zieh das auch ganz durch. Ein Jahr, zwei Jahre an Transformation, was Strukturen angeht oder Führung, und schwupps, landet man auch vielleicht, macht man die Rolle wieder rückwärts. Das erlebe ich quasi im öffentlichen Sektor tatsächlich deutlich weniger. Da sind Veränderungen sehr nachhaltig. Sie dauern auch lange, aber sie sind auch sehr nachhaltig. Und das machen die auch schon gut, weil sie eben sehr gut darin sind zu verregeln. Und das hat aber auch hier auch den Vorteil. Also sie nehmen sich dafür die Zeit, aber es ist dann, wenn man sagen will, manifestiert es sich auch noch.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist, ihr wisst es ja längst, Julie Jankowski, und ich begrüße euch hier zu einer neuen flotten Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Wir reden über Arbeitskultur, gerne auch in den Prinzipien von Good Work, 5 an der Zahl. Ihr dürft gern in den Shownotes nochmal nachschauen, da sind sie alle aufgeführt. Auch heute geht's wieder genau darum, was macht gute Arbeit aus? Und da schauen wir quer über die Branchen, und ich gebe zu, na, ich will nicht sagen einen kleinen blinden Fleck, aber fast schon in die Richtung haben wir da hier bei Good Work, denn es gibt einen Bereich, den haben wir noch nicht wirklich gut ausgeleuchtet, und das ist der öffentliche Dienst. Also Zeit, mindestens jetzt mal dorthin zu schauen und nachzuforschen, wie sie gelingt, die gute Arbeit im öffentlichen Dienst. Unsere heutige Gästin, Dr. Sefta Helpap, ist Geschäftsführerin von Baumgartner & Co., einer Organisationsberatung, und genau diese sind auch häufiger im öffentlichen Dienst unterwegs. Also sie weiß, was die Menschen dort bewegt, was die Systeme zusammenhält, belastet, unter Druck setzt, und genau darüber werden wir heute sprechen. Außerdem ist Sefta auch mit voller Seele in der akademischen Welt unterwegs. Es gab sogar eine Zeit in ihrem Leben, da sah es gar nicht so aus, als ob sie in die Anführungszeichen Wirtschaft wechseln würde, sondern wirklich eine ernstzunehmende akademische Karriere anstreben würde. Es kam anders. Sie hat jetzt heute die beiden Welten wunderbar vereint. Auch darüber werden wir etwas hören, über ihren Werdegang. Aber vor allen Dingen, seid gespannt darauf zu schauen, was im öffentlichen Dienst gerade so besonders an Herausforderungen auf der Tagesordnung steht und wie sich das vielleicht von den anderen Wirtschaftsunternehmen der Privatwirtschaft unterscheidet. Jetzt stoßen wir aber erstmal unsere Tür zum Audiosalon auf und sagen herzlich willkommen, liebe Sefta Helpap. Schön, dass du hier bei Good Work bist.
Hallo, liebe Jule. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, es war schon lange, lange ausgemacht und endlich hat es geklappt. Du bist ja auch gut beschäftigt, und bevor wir da so deinen Lebenslauf, ein bisschen vielleicht auch dein Leben, nicht nur Lebenslauf, Das ist ja bei Good Work beides immer relevant, näher beleuchten, die Frage an dich, auch wenn schon späterer Nachmittag ist: Wie bist du heute an diesem wunderschönen Freitag in den Tag gestartet?
Also wie du schon sagst, es ist Freitag, und freitags startet mein Tag eigentlich immer sehr, sehr gut. Denn seitdem ich im Berufsleben bin, habe ich tatsächlich eine 4-Tage-Woche, als das damals noch gar kein Thema war. Denn ich bin relativ früh Mutter geworden, und als ich schon in den Job gestartet bin, habe ich gesagt, ich mache das immer nur in diesem Modell, weil ich unglaublich viel bewegen möchte in meinem Arbeitsleben, aber auch meine Familie sehr wichtig war. Und ich habe gedacht, 4 Tage Arbeit, 3 Tage Familie finde ich einen guten, in gute Balance. Und das ziehe ich tatsächlich schon immer durch. Deswegen ist so dieser Tag für mich sehr gut gestartet, weil ich immer auch mit Familie starte. Ich war tatsächlich auch diese Woche sehr viel unterwegs und daher heute Morgen erstmal wieder die Kinder gesehen, die Tochter in die Schule gebracht, ein wenig gequatscht, was alles so anliegt. Und freitags ist immer auch so ein Tag, wo ich ja mich sortiere, wieder connecte, meine WhatsApp anschmeiße, an alle möglichen Leute mal schreibe und auch mit mir wieder connecte. Deswegen sehr, sehr gut gestartet an diesem Freitag.
Also wir sind sehr privilegiert, dass wir einen Teil von deinem eigentlich Non-Work-Freitag hier für Good Work haben dürfen. Also fühle ich mich sehr beehrt. Und deine Kinder, du hast, glaube ich, 2 Kinder, ist das richtig?
Genau.
Und die sind noch in einem Alter, dass die noch ein großes Stück Portion Mutter brauchen. Also mit anderen Worten, wie viele Minuten vom Tagesstart gehören wirklich dir, und ab wann heißt Mama?
Genau. Tatsächlich schon sehr früh. Ich muss sagen, für mich morgens beginnt eigentlich jeder Tag auch mit Familie. Und das finde ich auch total schön. Also ich habe nicht diese Morgenroutine, ich bin auch überhaupt kein Morgenmensch, deswegen ist das nicht meine Zeit, sondern das mache ich immer abends. Also ich bin auch eine totale Nachteule und das gehört so mir. Aber morgens ist tatsächlich für die Familie, für die Kinder einen guten Start, für uns alle irgendwie gut hinzulegen, da zu sein. Das mache ich total gerne. Und das ist für mich total wichtig. Und von daher beginnt das eigentlich so direkt mit Familienzeit und mit dem im Fokus. Und wenn die Kinder dann in der Kita und Schule sind, dann beginnt eigentlich die Zeit, die ich mir dann nehme für einmal durchscrollen, die Nachrichten des Tages irgendwie einmal durchzugucken und dann zu starten.
Du bist ja aus Hamburg oder lebst in Hamburg und Jan Delay ist ja, glaube ich, auch Hamburger. Wie sehr singt er dir aus dem Herzen mit der Eule? Kennst du das Lied? Noch eine kleine Eule ist wach. Da singt er ja auch über das Phänomen. Ich liebe das Lied. Ja. Kennst du es?
Ich kenne es bestimmt, aber jetzt gerade habe ich es nicht vor Augen oder nicht.
Ich werde es mir mal. Müssten wir eigentlich jetzt als Kleine, ich glaube bis 10 Sekunden darf man ja lizenzfrei einblenden, müssen wir das jetzt mal gleich einblenden. Muss ich mal in der Produktion, der Postproduktion mal anfordern, weil das ist echt, ich liebe das Lied. Das hat er nur für uns Eulen gesungen.
Ja, und aber tatsächlich, ich bin tatsächlich als Eule bekannt. Ich habe mal vom Team Socken geschenkt bekommen mit kleinen Eulen. weil ich so eine bin, die dann nachts noch irgendwie alle möglichen Ideen hat und nochmal alles zusammenfädelt. Und ich mag diese Zeit, ist so schon immer meine Zeit gewesen. Und deswegen bin ich eher so ein, wenn ich Routinen habe, dann sind die am Abend.
Am Abend. Sehr gut. Kann ich wunderbar mit connecten. Und die Eule ist ja auch ein bisschen, manchmal, wie sagt man, eine Metapher für das kleine Klugscheißerlein. Bist du neben dem, dass du auch gerne abends arbeitest, auch ein bisschen ein kleines Klugscheißerlein? Also bist du ein Wissensmensch, ein Wissensjunkie? Ich frage aus Gründen.
Ich frage es aus Gründen. ich glaube tatsächlich, trifft das einfach aus dem Fakt zu, dass ich mich schon immer gerne mit Themen beschäftigt habe. Also ich zeige dir mal eine Szene, die das, glaube ich, sehr gut darstellen würde. Ich habe angefangen zu studieren, damals Wirtschaftspsychologie. Das gab es tatsächlich nur an 2 Universitäten damals. Und ich habe einen dieser begehrten Plätze bekommen. Und ich bin und ich habe das mit totaler Leidenschaft, bin ich da zur Uni und habe das wirklich gelernt, mit totaler Leidenschaft, habe am Freitag immer meine ganzen Sachen gepackt, bin auch zu meinen Eltern gefahren. Also ich bin immer gern bei meinen Eltern gewesen am Wochenende, nicht nur zum Wäschewaschen. Und bin dann quasi mit meinen ganzen Unterlagen hin und dann habe ich das ganze Wochenende denen erzählt, was ich die Woche gelernt habe.
Also und haben die sich gefreut und haben gesagt, ich kann da gar nichts mit anfangen.
Ich glaube, die konnten damit gar nichts anfangen. Aber ich glaube, sie haben sich so gefreut, dass ich so voller Begeisterung war und dass ich was gefunden habe, was mich begeistert und was ich toll finde. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob das ungefähr unbedingt Klugscheißern ist, aber es ist auf jeden Fall dieses Wissen wollen, verstehen wollen und aber auch unbedingt teilen wollen. Also wenn ich irgendwas lerne oder was höre oder was lese, ich habe im selben Moment teile ich das mindestens mit einer Person. Einfach nur, weil ich das unbedingt mein Aha-Moment oder mein Lernwissen teile. Ich weiß nicht, vielleicht nervt das auch, aber das hat so ein Wissensdurst, aber auch Wissensteilensdurst.
Ja, also deine Begeisterung springt gerade über zu mir. Ich kann das sehen und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch hören können. Und mir geht es da sehr ähnlich und das kann dann so wahnsinnig enttäuschend sein, wenn so dieses Feuer, was in einem selbst ist, ob diese Erkenntnis auf der anderen Seite so, aha, okay, ja gut, was mir übrigens passiert ist und dann ab zum nächsten Thema, das kann dann wirklich so den Schwung ganz schön rausnehmen. Ist das sowas, was du sagst, was du sowohl in deinem Beruf, aber auch in deinem privaten oder persönlichen Umfeld immer und immer wieder tust? Du hast es ein Stück weit schon beantwortet, dass du sagst, ja, vielleicht ist da auch schon so ein Weg angelegt, Dinge zu tun, wie in die Lehre zu gehen, Dozentin zu sein. Ich meine, auch als Prozessbegleitung, als Moderatorin, die Rollen werden wir ja gleich noch alle von dir aufzählen, ist das ja auch irgendwo angelegt. Würdest du sagen, das ist sowas ganz tief in mir verwurzelt?
Ich denke, mit den Entscheidungen in meinem Leben, wenn ich jetzt auch zurückgucke, ist das wahrscheinlich so, weil ich schon immer Also ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten in meinem Leben, weil ich halt immer irgendwas dazu verdienen musste und hatte, glaube ich, meinen ersten Job so mit 12 und 13 als Nachhilfelehrerin für die Nachbarskinder. Das heißt, das war schon immer dieses, ich bringe anderen mit was bei oder ich bringe meine Begeisterung für damals war das immer Mathe und die Naturwissenschaften, die ich dann immer den Nachbarskindern irgendwie am Küchentisch beigebracht habe. Später war es Tutoren an der Uni, dann war ich ja auch Doktorandin und Postdoc, wo ich ja auch immer in der Lehre war, in der also Wissen aufsaugen, aber auch rüberbringen, vermitteln. Und das hat war nicht nur eine Geldeinnahmequelle, da hätte ich ja auch T-Shirts falten können oder was anderes machen können. Und das war aber irgendwie immer meine aktive Entscheidung, auch damit ein Stück weit mein Geld zu verdienen, eher im Nebenverdienst und dann irgendwann ja auch im Beruf, als ich dann den akademischen Weg gegangen bin. Von daher glaube ich schon, ist das auch etwas, was mir auch Spaß gemacht hat und wo ich einen unglaublichen Sinn für mich selber drin gefunden habe. Einfach auch zu sagen, mich begeistert das, was Neues zu lernen und dann kann ich das eh nicht für mich behalten. Ist doch super, dann verdiene ich damit auch ein bisschen Geld oder ich kann was daraus machen. Das war irgendwie so eine Schlussfolgerung, weil ich das dann immer gesagt habe, ist doch super, ich habe irgendwie ein bezahltes Hobby, weil ich die Sachen eh lese oder mich eh damit befasse und wenn mir dafür noch jemand auch was ein paar Euro geben will. So war damals, zumindest habe ich so in der Jugend gedacht, das ist ideal.
Ist ja gar nicht richtig gearbeitet, oder?
Ja, genau. Also von daher konnte ich das nämlich direkt dann auch wieder verwerten sozusagen. Und das fand ich halt super. Und ich glaube, das ist schon sehr tief in mir, dass ich darin nicht nur so einen Wesenszug habe, sondern auch tatsächlich einen tieferen Sinn gesehen habe, weil ich das Gefühl hatte oder auch stark so erzogen worden bin, etwas zurückzugeben, für die Gesellschaft auch was zu tun. Und für mich war das dieser Weg. Für mich war das dieser Weg zu sagen, ich möchte irgendwie, dass wir gemeinsam was verstehen, was lernen, was wir dann umsetzen können, was uns bewegt. Und ich habe so ein Szenario, Julia, im Kopf, was mich damals total geprägt hat. Das war so ein Aha-Erlebnis für mich. Ich saß in der Klasse, in der Schule damals. Und wir hatten Erdkunde. Und wir saßen dort und dann hat, ich weiß gar nicht, wir sind vom Thema abgekommen, weil wir darüber geschimpft haben, wofür wir das denn alles lernen müssten. Und er hat nämlich gerade aufgezählt, unser Lehrer, Herr Kipke hieß er, hat aufgezählt, was wir dann alles lernen müssen für unsere für die Prüfungsleistung, ja, für die Klassenarbeit. Und es war ein großer Unmut, weil wir müssen ja alles Mögliche lernen. Und dann hat er sich ganz ruhig, ist er aufgestanden und hat sich auf den Tisch gesetzt, hat uns angeschaut und meinte, was versteht ihr eigentlich unter Lernen? Und dann haben wir aufgezählt, naja, Sachen irgendwie auswendig lernen oder Vokabeln oder wo. Und dann meinte er, nee, Lernen im Grunde ist Verhaltensveränderung. Wenn ich etwas lerne, dann hat das zur Konsequenz, dass ich irgendwie auch mein Verhalten verändere. Und das ist bei mir so, das hat meinen ganzen Blick auf Lernen total verändert. Dass ich nicht nur Dinge lese, weil ich es muss, weil mir das jemand vorschreibt, sondern weil ich etwas Neues lerne, welches denn nachher zu einer Verhaltensveränderung führt. Zum Beispiel über Klima. Wenn ich verstehe, wie Dinge bestimmt zusammenhängen, dann trenne ich vielleicht doch Müll oder ich ernähre mich doch anders in meinem Leben. Ich achte da vielleicht doch mehr drauf. Und das war ein totaler Schlüsselmoment für mich, wo ich dachte, das finde ich wichtig, dass das so besetzt wird.
Hast du ihm das mal gesagt, deinem Lehrer? Jetzt so mit so Abstand? Das wäre eigentlich eine sehr schöne Geschichte, oder?
Total. Ich muss ihn mal herausfinden, wo der irgendwie ist. Also ich weiß, ja. Herr Kipke hier, Shoutout, falls du zuhörst. Und Herr Kipke war ein ganz toller Lehrer. Der hatte nämlich einen Hund, die sahen sich irgendwie ähnlich. Und von daher ist er mir sowieso immer im Gedächtnis geblieben. Ein richtig toller Lehrer. Und da sieht man auch wieder, wie prägend das ist,
ja,
wenn du
absolut.
Jemanden hast, der dir Wissen vermittelt. Also jeder von uns hat mindestens eine Lehrerin, Lehrer oder eine Professorin, Professor, die uns tief geprägt haben mit dem, was sie
mindestens,
uns vermittelt haben.
Ja.
Und das ist irgendwie in mir geblieben.
Ja, und ich meine, das sind ja gleich mehrere Punkte, die ich jetzt einfach gerne mal mit dir aufgreifen würde. Zum einen, wie du sagst, wie empfindsam auch gerade Menschen in ihrer Entwicklungszeit, Klammer auf, auch später noch, für diese Impulse sind, wie wir das so, wie sich das so festhakt, ja, wie mit so kleinen Widerhaken in unseren Erinnerungen. und wie das wirklich auch einen Unterschied machen kann und wie früh du dann schon quasi auf so eine andere Betrachtung des Lernen kamst. Weil ich glaube, ich hätte in dem Alter auch einfach gesagt, naja, Lernen ist das, was man für eine Klausur macht, für eine Klassenarbeit.
Genau.
Ja, und was man danach wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, ja dann doch wieder vergisst. Und es war sehr verzweckt vielleicht, mein Verständnis von Lernen, und auch sehr begrenzt. Also immer auf das Schulfach. Und heute mit dem Abstand schaue ich da natürlich anders drauf. Und toll, dass der Lehrer dich da so für begeistern konnte und da sofort so ein Feuer nochmal entfacht hat. Ich habe es ja schon angekündigt. Du bist heute mit den Themen New Work unterwegs, mit den Themen Organisationsentwicklung. Und zwar sowohl auf der Strukturseite, aber auch auf der kulturellen Seite, in der Beratung, aber auch in der Lehre. Und vielleicht fangen wir aber doch mal, weil du jetzt schon so schön den Teppich ausgerollt hast für deine persönliche Geschichte. Wie sehr war das, was du heute tust, und da kommen wir auch gleich noch zu, das näher zu beschreiben, aber zunächst mal, wie sehr war das, was du heute tust, in deinem frühen Leben absehbar?
Ich weiß nicht, ob es wirklich absehbar war, aber ich hatte sehr früh in meinem Leben, also vielleicht da einen Background zu geben, ich komme ja aus einer, wie man sagen würde, bildungsfernen Familie, aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Mein Vater ist war Maschinenführer, arbeitet mittlerweile nicht mehr, aber ganz klassisch ist mit 19 nach Deutschland gekommen, hat dann in der Schifffahrt angefangen und war immer Arbeiter, obwohl er wirklich ein sehr intelligenter Mann ist, aber ihm das alles nicht anerkannt worden ist. Also war er immer ganz einfache Arbeiter. Und meine Mutter ist Näherin gewesen und später in der Altenpflege. Und damit hatte ich eben meine, also haben sie mich auch immer unterstützt in diesem Lernen und nach vorne zu kommen. Ich habe immer gesehen, dass es was möglich ist, was man mit Arbeit tun kann, und hatte für mich eben festgestellt schon sehr früh, dass ich Dinge selber in die Hand nehmen möchte und mir das nicht vorschreiben möchte, was ich in meinem Leben erreichen kann oder was nicht. Und dadurch mit so einer unglaublichen Drang nach Veränderung und Selbstwirksamkeit eigentlich so in die Wiege gelegt bekommen habe. Und ich hatte immer diesen tiefen Glauben, diesen tiefen Glauben, dass wenn man etwas wirklich möchte, dass man das auch bewirken kann, aber nicht mit einem Glauben, sondern mit Energie. Ja, so je mehr Energie ich in etwas stecke, desto eher kommt was zurück. Also nicht, indem ich mich hinsetze und mir das erträume oder ja, sondern wirklich ins Machen zu kommen, in die Umsetzung zu kommen. Und da hatte ich immer das Glück, dass ich da unglaublich viel Unterstützung auch aus der Familie hatte, die immer an mich geglaubt haben und mir das immer sehr freigehalten haben. Und daher heute auch in dem, was ich immer getan habe, war immer diese Idee von in die Veränderung kommen, es selber gestalten zu können. Also dieser Gestaltungsdrang, den auch tatsächlich leben zu können, sowohl in der Universität nach oder auch in meinem Job als Beraterin in der Organisationsentwicklung, in diesen Weg zu kommen, wirklich Menschen in ihre Wirksamkeit zu bringen. Weil ich da fest der Glaube bin, dass uns das nach vorne bringen kann und dass wir was tun können. Und das war immer ein sehr großer Treiber, zumindest für mich.
Sehr schön. Und hattest du, wenn du jetzt so zurückschaust, das Gefühl, es ist, ich sag jetzt mal, dein Wissensdurst, deine Lernbegeisterung, die Möglichkeit, ein Ticket sozusagen in eine ganz neue Welt vorzustoßen, also so ein Eintrittsticket? Oder war es eher so, dass du sagst, ich habe das gar nicht so reflektiert, das war in mir drin und das war fast schon ein Selbstzweck auch. Also ich hätte es auch getan, auch wenn es mich nirgendwo anders hingebracht hat. Ich bin einfach ein Mensch, der will die Dinge genau verstehen, wie sie zusammenhängen. Und das ist gar nicht so unter der Überschrift, das bringt mich irgendwo hin. Ja, das sind ja nochmal zwei Paar Schuhe.
Ja, total. Ich glaube tatsächlich, dass ich das schon in mir hatte, dass ich von Natur aus so diesen Wissensdrang und nach vorne und diese starken auch, ich möchte auch was verändern, dass das irgendwie so ein Trieb schon in mir ist tatsächlich, dass ich auch Lust hatte, so einen Impact zu machen einfach und auch was zu erleben, zu bewirken und umzusetzen. Mhm. Also wirklich diesen Impact, den hatte ich schon in mir auf jeden Fall. Aber ich muss schon sagen, dass es auch gepaart war mit der Idee, ich möchte schon woanders auch in meinem Leben hinkommen. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass ich da auch so einen gewissen Ehrgeiz in mir hatte, schon sehr jung, dass ich gesagt habe, ich möchte da irgendwie auch was bewegen und das soll auch was tun sozusagen. Und da bin ich auch schon ehrgeizig reingegangen. Und ich muss aber sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass das auch nicht immer positiv wahrgenommen wird, was ich bis heute gar nicht verstehe. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das auch nicht immer so darstellt, dass auch Menschen, die so sehr stark irgendwie so einen Drang haben, dass man das auch manchmal kritisch findet oder hinterfragt oder sagt, warum eigentlich? Ja, also das habe ich auch erlebt. Das hat mich immer tatsächlich ein bisschen gewundert, warum das so ist sozusagen. Aber ich bin da relativ unbeirrt eigentlich immer gewesen. Und genau, das war eigentlich immer so ein innerer Treiber.
Wie wurde das bei euch in der Familie diskutiert? Wurde das überhaupt diskutiert? Also wurde das eher so dein Engagement und dein Einsatz, wurde das eher positiv gesehen? Haben das deine Eltern, du sagst schon, die haben mich unterstützt, aber waren die auch explizit stolz darauf, was du erreicht hast, wie du dich selbst entwickelt hast? Oder wurde das jetzt gar nicht groß zur Kenntnis genommen, sondern eher aus so einer, ich sag mal, einer familiären Liebe getragen, wir unterstützen dich bei dem, egal was du tust?
Ja, das war tatsächlich, glaube ich, ganz heilend, weil meine Eltern waren immer sehr unterstützend, aber eigentlich eher immer, also hätte ich jetzt gesagt, ich möchte irgendwie nebenan den Kiosk aufmachen, da hätten sie mich genauso unterstützt. Also sie haben nie das Ziel, sondern immer mich in meinem Menschwerden unterstützt. Und das fand ich tatsächlich immer sehr heilsam, weil sie gar nicht so das Ziel hatten und auch immer gesagt haben, das können wir auch gar nicht einschätzen, weil sie aus einer ganz anderen sozialen Sicht kam und immer betont haben, wie wichtig das Familiäre ist, dass ich bei mir bleibe, dass es mir gut geht, dass ich mich, das haben sie immer betont und mich da eher unterstützt, aber gar nicht aus dem, dass ich jetzt irgendwas erreichen müsste, sondern ich glaube, sie wären mit allem glücklich gewesen, wenn sie das Gefühl haben, dass ich glücklich bin. Und das fand ich tatsächlich immer sehr wohltuend habe immer ein sehr großes Vertrauen gespürt, aber eben auch dadurch so eine gewisse Limitation, weil ich meine Eltern nicht so oder mein soziales Netzwerk nicht so als Sparringspartner hatte, weil sie das ja oft gar nicht so richtig einordnen oder verstehen konnte. Ich habe ja in meiner Familie auch niemanden, der wirklich vorher studiert hat, geschweige denn promoviert. Und daher bin ich da immer so, musste ich mir das immer so ein bisschen suchen. Also mit wem könnte ich mich denn, was würde das denn bedeuten? Was muss ich denn machen, wenn ich jetzt hier irgendwie mit dem Studium oder mit der Promotion oder nachher in die Beratung? Also da musste ich mir das immer im Außen irgendwie suchen, Sparringspartner, um das einzuordnen. Aber ich fand das immer sehr heilsam, wie meine Eltern da zumindest das für mich gerahmt haben und mir den Druck genommen haben.
Auch sehr schön, wie positiv du das schilderst. Wir hatten ja hier Natalia Nepomniachtcha, die große Vorkämpferin ist für das Thema soziale Herkunft auch als Diversitätskriterium aufzunehmen. Und ihr Weg ist ja sehr stark von Kampf gekennzeichnet. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie diese Diskussion auch anführt und auch in den Diskurs einbringt. So wie du es schilderst, ist es ja weniger ein Kampf als eine ganz tolle Entwicklung im Sinne von, vielleicht haben meine Eltern nicht wirklich verstanden, was mich da antreibt und wo ich hin will. Ich konnte auch in letzter Konsequenz nicht alles mit ihnen inhaltlich diskutieren, aber ich wusste immer, sie sind sehr einverstanden mit mir als Mensch. Ist das was, was du heute auf einer, sagen wir mal, ganz hochtrabend Werteebene auch in deiner Erziehung, du sagst, du hast ja selbst zwei Kinder, weitergibst? Ist das was, was du zutiefst verankert hast in dem, was du deinen Kindern weitergeben möchtest?
Definitiv. Ich glaube, dieses Urvertrauen ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, die Ruhe reinzubringen, zu sagen, nicht jede Entscheidung, weil ich hatte immer auch mit Entscheidungen zu kämpfen, weil ich das Gefühl hatte, jede Entscheidung ist sehr wichtig, weil ich hatte kein großes Netz. Ich hatte nie ein finanzielles Polster. Ich habe schon immer sehr früh angefangen, mir das selber alles aufzubauen. Und daher waren diese Entscheidungen, ob ich auch promoviere, ich meine, man hat da nicht sehr viel verdient, wo geht das nachher hin, wie gestaltet, es waren für mich immer sehr große existenzielle Entscheidungen teilweise. Also das war nicht trivial. Und ich weiß noch, wie unglaublich gestresst ich auch war mit bestimmten Entscheidungen und was das bedeutet und wie ich meinen Lebensunterhalt hier und da dann auch begleiten werde. Aber dieses Urvertrauen, dass egal was ist, dass ich auf dass ich als Mensch gut bin für meine Familie, dass sie gut, dass ich da ein Netz habe, was mich hier auffängt. Das ist tatsächlich öfter passiert, dass ich da auch reingefallen bin und dass ich gehalten worden bin. Und das ist sehr wichtig. Und ich glaube, dieses Urvertrauen, das versuche ich auf jeden Fall auch in meine Erziehung mit reinzugeben, meine Kinder, dass es egal ist, welche Entscheidungen sie treffen, wohin es geht, dass man immer da ist und dass man, was das angeht, immer weich fallen wird. Das versuche ich auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wertvolles, was man mitgeben kann. Und umso wichtiger, wenn man eben bestimmte frühe Entscheidungen treffen muss, die für einen selber sehr, sehr wegweisend, genau. Mhm.
Wahrscheinlich auch, also ich formuliere das jetzt mal so hypothetisch, wahrscheinlich aber auch manchmal überbewertet, dass du vielleicht heute sagst, naja, mein Gott, die Welt wäre nicht gleich untergegangen, wenn ich mich so oder so entschieden habe. Aber mit dem Hintergrund, mit dem Wissen, mit dem Gefühl, da ist nicht das finanzielle Netz, da ist nicht das Netzwerk an Verbindungen, an Möglichkeiten, das mich auffangen kann. Aber du hast was sehr Wichtiges, nämlich das emotionale Netz, was dich stabilisiert hat. Und ich frage mich gerade, jetzt sind wir ja schon in einer sehr grundsätzlichen Diskussion, wenn wir über sowas wie Entwicklung reden, ist das Thema Role Model, wird das nicht manchmal zu hoch gehängt? Weil es geht ja oft so die Erzählung in die Richtung, wir brauchen ganz tolle Role Models, möglichst auch aus der eigenen Familie oder aus dem näheren Umfeld, woran wir uns orientieren können. Ja, ich denke oft, das ist sicherlich toll und kann auch so eine Sehnsucht befeuern. Ist das andere, was du schilderst, nämlich eine emotionale Absicherung, nicht mindestens genauso viel, vielleicht sogar gar noch viel, viel mehr wert?
Ich glaube, es ist beides auf unterschiedlichen Ebenen wichtig. Also ich sehe schon, dass dieses emotionale Netzwerk also oder Netz sehr, sehr wichtig ist, ob jetzt in der Familie oder im Freundeskreis oder dass man sich da irgendwie geborgen fühlt. Aber auf der anderen Seite tatsächlich auch Role Models zu haben, das hat mir damals tatsächlich auch ein Stück weit gefehlt. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist. Und ich merke das zum Beispiel bei mir auch, dass ich immer mal wieder Nachrichten bekomme von jungen Frauen, die mir dann auch mal schreiben, auch immer noch, was man gar nicht glauben würde, aber die dann auch schreiben, hey, dass du mit Kindern als junge Frau dann auch diesen Weg gegangen bist oder wie du deinen Weg gestaltet hast, das inspiriert mich und können wir uns da mal austauschen. Also das kommt immer noch teilweise. Und ich hatte das auch, dass ich das in der akademischen Welt mir das sehr gut angeguckt habe. Ich habe mir sehr genau die Profile angeschaut und ich habe geguckt, wo sind denn hier eigentlich Frauen auf Professorenstühlen? Und dann habe ich mir das angeschaut und gedacht, haben die eigentlich Familie? Haben die eigentlich Kinder? Und ich mache das immer noch. Ich gucke immer noch auf Führungsetage, wo sind denn die Frauen? Und haben die eigentlich auch Familie? Wie viele Kinder haben die denn? Und hatte dann damals tatsächlich auch diese Role Models, auch in diesem akademischen Laufbahn mit Mütter, die auf renommierten Professorenstellen saßen, das war sehr gering. Das hat mich hier und da schon demotiviert, muss ich sagen, weil ich das Gefühl hatte, das scheint also schwer zu sein. Weil ich finde ja ganz wenig Frauen oder Mütter, weil ich ja, wie gesagt, auch dann schon Mutter war in meiner Promotionszeit sozusagen. Da hatte ich ja schon meine Tochter bekommen. Da hatte ich dann, hat mir das wiedergespiegelt, an diesem System scheint es schwer zu sein. Weil sonst hätte ich davon ja viel mehr gesehen.
Ja, klar.
Und das war ein Stück weit Schlussfolgerung. Deswegen glaube ich, ist das schon auch wichtig. Und diese Schlussfolgerung darf man nicht unterschätzen, was Personen damit machen.
Greift man den Punkt nochmal auf? Du hast Wirtschaftspsychologie studiert. Was hast du, in welchem Bereich hast du dann promoviert? Was war das Thema deiner Promotion?
Genau, ich habe ja schon ein bisschen gesagt, wo meine Leidenschaft hingeht in das ganze Thema Veränderung. Und tada, genau das habe ich promoviert. Also auch genau das als Organizational Change und Kommunikation und Führung war tatsächlich auch meine Promotion. Also damit habe ich mich dann auch tiefergehend beschäftigen wollen und habe das tatsächlich aus einer Mitarbeiterperspektive gemacht, was damals gar nicht so üblich war, weil wir haben dann immer so diese Change-Modelle gehabt und wie gestaltet man das und wie macht das aus Unternehmenssicht Sinn. Und ich habe das umgedreht und habe eher aus einer Mitarbeiterperspektive mir das angeschaut und gesagt, wie wird was eigentlich aufgenommen? Und habe das sehr stark aus diesem sinnstiftenden Perspektive aufgebaut, also Sense-Making, Sense-Giving Perspektiven. Genau, daher war das so mein Promotionsweg. Und von daher erzähle ich auch immer, dass so mein Weg oder mein Thema, womit ich mich schon immer befasse, eigentlich wirklich das Thema der Veränderung ist. Also wie kommen wir in die Veränderung? Was tut Veränderung für uns? Und wie gestalten wir das, dass wir gut in die Veränderung kommen und sie wirklich wirksam gestalten können? Es zieht sich, glaube ich, so durch.
Es ist jetzt sicherlich vermessen zu sagen, und wie kommen wir in die Veränderung? Weil das würde dir ja abnötigen, jetzt sozusagen in drei Punkten und die drei Hacks, wie ich gut in die Veränderung komme. Aber gibt es trotzdem vielleicht so eine Erkenntnis, wo du sagst, sie zieht sich auch immer wieder durch das, was ich erforscht habe, was ich vertieft habe, wo ich sage, an der Stelle komme ich immer wieder vorbei, wenn es darum geht, wie erleben wir als Mensch Veränderung und vor allen Dingen, wie gestalten wir sie gut? Vielleicht gibt es ja so einen Punkt. Also da teilen wir ja ein Stück weit auch das Interesse oder ein großes Stück. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich komme immer wieder an Punkten vorbei. Und ich könnte mir vorstellen, du hast auch so Punkte, die dich immer wieder berühren, wo du sagst, das sind schon so ein paar ganz grobe Regelhaftigkeiten, die mir begegnen.
Definitiv. Also einmal auf der, vielleicht zwei Perspektiven, aber eine definitiv ist, wie kommen wir in die Veränderung? Ich glaube, das sind so Themen, die wir auch schon kennen, wo wir wissen, wenn wir als Organisation auch in eine Veränderung gehen wollen, dann ist es auch, sehe ich immer, muss das an den richtigen Themen sein. Also radikale Veränderung braucht radikalen Fokus. Das habe ich total gelernt. Ja, also wenn ich wirklich was verändern will, dann fokussiere dich. Mach klar, was es ist und zieh das auch ganz durch. Und ich weiß, wir können jeden Tag 100 Sachen machen. Aber die Kunst ist ja, sich genau die eine Sache rauszusuchen und genau diese eine Sache auch zu machen, und zwar als Gesamtorganisation ernst gemeint, sich dahinter zu stellen und das wirklich zu tun. Und es klingt so simpel, aber es ist es überhaupt nicht, weil das zu identifizieren, was ist dieser radikale Fokus, auf den ich setzen möchte? Wie finde ich den? Wie mache ich den? Und das muss etwas sein, was wirklich einen Mehrwert für die Organisation stiftet. Und da, das sehe ich auch, es gibt ja, wir sprechen ja auch so von diesen Management-Moden oder von Themen, die überall aufploppen. Das ist auch total gut. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist als Organisation diese Fähigkeit zu haben, nach innen zu hören und zu verstehen, was ist es eigentlich für uns? Und womit, wenn wir jetzt ganz viele Knöpfe haben, aber was ist dieser Knopf, den wir drücken, wo wir wirklich, der vielleicht auch wehtut? Also ein Stück weit tut gute Veränderung auch richtig weh. Mhm. Und kann auch für eine Organisation eben umfangreich sein. Und da hinzukommen, das zu finden, sich zu trauen, da reinzugehen und damit wirklich eine Veränderung bewirken zu wollen, dann ist es auch wirklich eine Veränderung. Alles andere ist ja eher umdekorieren. Ja. Die Wände streichen und die Blume von links nach rechts schieben. Und aber das lasse ich jetzt mal nicht gelten. Ich nehme mal die es wirklich als Veränderung und als Transformation vielleicht, also auch da der Unterschied, ja, zwischen Change und Transformation, zwischen wirklich tiefgreifend etwas spürbar, erlebbar für jemanden zu verändern. Das bedarf wirklich dieser genaue Analyse, dieses gemeinsame Verständnis, den radikalen Fokus und wirklich die Energie da reinzugeben. Und das glaube ich schon, dass das etwas ist, woran ich vorbeikomme und das nicht so trivial finde, wie das klingt sozusagen. Und einen anderen Faktor, Jule, was ich auch ganz spannend finde, das ist so das Thema an sich, aber was ich auch beobachte, ist, ich beschäftige mich ja mit dem Thema und ich sehe total, dass das Thema Change, also wie wir Veränderungen gestalten, dass sich das total verändert hat.
Also, wir haben den Change gechanged.
Wir haben die Change gechanged, aber total. Und das ist etwas, was, also das finde ich auch wieder, das macht mir ja wieder total Spaß. Ja, also das auch alleine schon wieder zu sehen, wie wir auch hier uns weiter reinschrauben und wie wir sehen, wie verändern, also wie wir von diesen Ansetzung, das ist jetzt auch wieder mein, ich weiß, mein Theoretischer, ne? Aber damit habe ich mich ja viel beschäftigt, sozusagen auch zu gucken, wie machen wir sowas auch gut eigentlich strukturell und dass wir sehen und gelernt haben aus der Anwendung, bestimmte Dinge funktionieren gut, aber wir ändern auch, wie Veränderung geht. Und dass das nicht mehr hier diese 8 Schritte von Kotter, so ja, machen wir alle genau so, sondern dass wir auch gelernt haben, dass Veränderung ganz anders aussehen kann, dass es keinen homogenen Weg gibt. Und gerade in unserer aktuellen, total komplexen Welt, wo eigentlich alle auf dem Zahnfleisch gehen und überfordert sind, braucht es vielleicht auch andere Methoden. Ja, da braucht es vielleicht nicht die Rede vom Chef vorne, der dann im Town Hall groß ankündigt, hier kommt die Veränderung, das ist die Roadmap. Vielleicht brauchen wir da wirklich auch da radikale Veränderung, wie wir verändern. Und da bin ich auch wieder in diesem Punkt von Selbstwirksamkeit, Verantwortung und sich trauen, auch da ganz andere Schritte zu gehen als Unternehmen, als Team.
Dann kommen wir sehr schnell auch an Punkten vorbei und da würde ich auch noch mal ein bisschen so einen kleinen, ich sage mal, Knoten ins Taschentuch machen. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, nämlich das Thema Haltung, wie wir das auch, ob wir das so direkt beeinflussen können oder nicht. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, du bist auch im öffentlichen Dienst unterwegs und wenn ich jetzt so deine 2 Kernaussagen mal nehme, ja, nämlich einmal dieses, es braucht den für radikalen Veränderungen. Ich hätte Ideen, dass das im öffentlichen Dienst durchaus notwendig ist. Ja, wenn wir das mal sehen, wie gelingt da das Thema? Und auch, wir haben das Verändern verändert. Was erlebst du ganz konkret bei Begleitung von Transformationsprozessen im öffentlichen Dienst? Frage 1, ist dort überhaupt so eine Bereitschaft für so einen radikalen Wandel überhaupt gegeben? Also gibt es da Momentum von krassem Fokus, auf das müssen wir angehen? Was erlebst du?
Ich erlebe definitiv, dass es ein Druck zur Veränderung da ist. Der ist total wahrnehmbar und der ist auch spürbar. Ich merke auch, dass die Ziele, ob ich jetzt im Mittelstand bin und wo ich ja auch bin, aber auch im öffentlichen, deswegen ist es auch immer schön, das zu sehen. Auch zu vergleichen. Die sind total ähnlich. Ja, so das Ziel, irgendwie agiler, flexibler, selbstorganisierter, ein attraktiverer Arbeitgeber zu sein, der für die Zukunft irgendwie gestaltet, das ist eigentlich ganz ähnlich. Aber ich sehe auch dort sehr, sehr große Unterschiede, was vor allen Dingen die Treiber angeht, denn die Rahmenbedingungen sind ganz andere, die Transformationswege werden anders gestaltet, die auch notwendig, die so systemimmergent sozusagen sind. Und ich glaube, das gibt es schon zu berücksichtigen oder daran zu gehen. Und ein Beispiel zu geben ist eben, dass wir ja in mittelständischen Organisationen, wo ich dann vielleicht die gleichen Themen mache, da kommt der Veränderungsdruck ja ganz stark aus dem Markt. Ja, also da kommt es ja ganz intensiv daher, dass im Wettbewerb sich was verändert, dass die Geschäftsmodelle viel schneller sich verändern. Also da ist ein ganz starker Trieb von außen, eine viel stärkere Innovationsdruck vom Markt, vom Kunden, von Anforderungen gegeben. Das ist beim öffentlichen Dienst, beim öffentlichen Sektor gar nicht so stark der Treiber. Der Treiber, der dort ist, und das ist ganz interessant, der war in den vorherigen Jahren und hat immer mehr zugenommen, da kommt der aus dem Arbeitgebermarkt. Also der Wettbewerb nicht an Produkten oder an Technologien, sondern der Wettbewerb um kluge Leute. Das ist ein ganz toller Treiber, vor allen Dingen für den öffentlichen Bereich, zu sagen, hey, was ist denn hier passiert? Ich kriege ja gar nicht mehr meine Stellen voll. Und hups, ich habe ja auf einmal Fluktuation. Und ich kann dir sagen, das ist eigentlich total ungewöhnlich für diese öffentliche Organisation, weil sie eben diese Sicherheit haben und Mitarbeiter da ja sehr lange sind. Und die haben das ja auch in Corona und in den Studien danach ja auch gesehen, dass die Wechselbereitschaft vor allen Dingen in den öffentlichen Sektor total hoch sind. Und dass Mitarbeiter dort viel mehr wechseln. Das heißt, auf einmal musste dieser ganze Sektor mit Fluktuation umgehen und mit einem nie dagewesenen Generationswechsel. Also in den nächsten Jahren werden sehr, sehr, also bei allen meiner Kunden werden in den nächsten 15 Jahren 25% der Mitarbeiter fast in den Ruhestand gehen oder Teilzeit oder irgendeine andere Form der Arbeitsweise, was natürlich unglaublichen Umbruch hervortut. Und das ist ein ganz starker Treiber für Veränderung. Also das Ziel ist es selber, aber woher das kommt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das auch erstmal anzunehmen und wahrzumachen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann auch zu schauen, was sind eigentlich unsere Antworten darauf. Und ich glaube, die Veränderung gelingt dort auch sehr gut, aber hat natürlich einen ganz anderen Rahmen. Es sind natürlich viel Restriktion, was jetzt auch, ich meine, das sind Steuergelder, da muss man natürlich sehr gut im Vorwege budgetieren, sich genau überlegen, wie gehen wir das an. Es ist ein sehr hoher Partizipationsaufwand damit verbunden sozusagen. Aber, um das auch nochmal zu nennen, ich mache das ja auch im Mittelstand, wo man vielleicht Veränderungen sehr schnell betreiben kann, die auch sich teilweise selber überholen, ist es im öffentlichen Sektor, habe ich das Gefühl, viel nachhaltiger. Weil sie so verregelt sind, dass alle Veränderungen auch total, also die werden ja wirklich in Stein gemeißelt.
Die werden festgeschrieben.
Die werden sowas von festgeschrieben. Und daher habe ich das Gefühl, dass im Mittelstand, obwohl die teilweise viel schneller in Veränderungen kommen, kommen sie auch wieder raus. Also dann rollt der Ball auch sehr schnell wieder zurück. Und vielleicht kennst du die Beispiele, ich kenne sie auch, wo man dann ein Jahr, zwei Jahre an Transformation sitzt, was Strukturen angeht oder Führungs- und schwupps, macht man die Rolle wieder rückwärts. Das erlebe ich quasi im öffentlichen Sektor tatsächlich deutlich weniger. Da sind Veränderungen sehr nachhaltig. Sie dauern auch lange, aber sie sind auch sehr nachhaltig. Und das machen die auch schon gut, weil sie eben sehr gut darin sind zu verregeln. Und das hat aber auch hier auch den Vorteil. Also sie nehmen sich dafür die Zeit, aber es ist dann, wenn man sagen will, manifestiert es sich auch noch.
Ja, es ist verstetigt und das finde ich ganz spannend. Da sind wir sozusagen ja komplementär in unseren Beratungskontexten unterwegs und ich habe in meinem Buch auch den Satz geschrieben, wir mustern New Normal aus, lang bevor es New Normal überhaupt ist, bevor es normal geworden ist. Ja. Und genau, weil ich nämlich diese Beobachtung habe, dass gerade im größeren Mittelstand man dazu neigt, dann sehr schnell auch sowas Programmatisches auszurufen. Veränderungsprogramme haben dann auch immer einen schmissigen Titel und die sind so schnell wieder durch die Drehtür raus, wie sie kaum sich implementieren konnten und überhaupt in den Gedanken der Menschen und vor allen Dingen im Verhalten auch verfestigen konnten. Und deswegen finde ich das hochspannend, was du jetzt sagst. Ich habe übrigens gelernt, wir haben ja rund jeder 10. Arbeitsplatz, weiß nicht, ob die Zahlen so korrekt sind, habe ich hier neulich aufgeschnappt, ist im öffentlichen Dienst in Deutschland. Mein Gefühl ist immer, wir sind wahnsinnig groß in unserer Bürokratie. Wir haben wahnsinnig viele Menschen in der Verwaltung. Und ich musste lernen, das ist ja gar nicht so, oder? Ich weiß nicht, ob du da Zahlen hast, aber auf jeden Fall, ich glaube, wir sind da gar nicht an der Spitze in Europa, was das Thema Verwaltungsjob betrifft. Und dieser drohende, wirklich drohende Demografiewandel stellt sich da ja unheimlich prekär zum Teil schon dar. Was kriegst du da mit?
Ich krieg mit, dass es, dass dieser demografische Wandel tatsächlich ein großes Thema ist, womit sie sich befassen. Und es führt dazu, dass das Thema digitale Transformation einen ganz anderen Schwung bekommt. Dass nämlich dort digitalisiert wird, wo wir merken, dass überhaupt gar kein Nachwuchs oder Besetzung kaum mehr möglich sein wird. Das heißt, das, was viele Organisationen schon digitalisieren, weil es einfacher, effizienter ist, ist vor allen Dingen im öffentlichen Sektor daraus getrieben, dass wir schlicht und einfach die Manpower teilweise gar nicht mehr bekommen. Und eben sagen, wie kriegen wir eigentlich noch sichergestellt, dass wir hier unsere Leistung sichern können, dass wir unsere Tätigkeiten, unser Leistungsversprechen durchziehen können. Und da kommt jetzt nämlich das ganze Thema KI, Digitalisierung, Effizienz, wird ganz, ganz wichtig, weil wir eben auch hier einen Bereich haben, der ja auch chronisch überfordert ist, weil eben die Komplexität der Aufgaben total angezogen ist. Und das ist ja auch teilweise als gesetzliche Vorschriften, wenn man jetzt auch sieht, dass ja auch die mit dem Gesetz eben, dass alles digitalisiert werden soll in den nächsten kommenden Jahren. Da steht eine Mammutsaufgabe vor vielen Organisationen im öffentlichen Sektor. Plus, also mit dem, dass eben eine komplette Belegschaft auch neu geschult werden muss auf diese ganzen technologischen Tools und Rahmenbedingungen. Das heißt auch wirklich das ganze Thema von Upskilling, Reskilling. Also da sind sehr, sehr viele Themen, die parallel dort laufen. Und daher ist es umso schwieriger, diesen radikalen Fokus, wovon ich gesprochen habe, auch wirklich zu erkennen, anzugehen und auch zu thematisieren. Ich habe das Gefühl, was ich wahrnehme, ist, es passiert sehr viel. Es passiert, also es ist sehr gut erkannt worden, aber es ist eben dadurch, dass bestimmte Rahmenbedingungen einfach anders laufen als im Mittelstand, bestimmte Restriktionen einfach da, wie eben, also Datenschutz haben wir überall, aber wie gesagt, das ist nochmal besonders wichtig, weil es ja auch um Bürger, um Daten geht, die eine bestimmte Sensibilität haben. Man muss das wirklich wasserfest machen. Also da sind einfach nochmal ganz andere Logiken, die teilweise gelten, die auch meiner Meinung nach auch berechtigt sind, woher sie kommen. Also wir können ja noch so sehr darüber streiten, aber es ist irgendwo logisch, dass das ein Thema ist für ein Bürgeramt oder für bestimmte Tätigkeiten in Verwaltungen, in öffentlichen Sektoren.
Und da würde ich jetzt gerne mal zu dem Knoten im Taschentuch kommen, nämlich zum Thema Haltung. Ich komme jetzt mal mit einem Klischee um die Ecke. Jetzt alles absolut gekauft, was du gesagt hast. Auf was für eine Einstellung, auf was für eine Haltung triffst du denn dort dann, wenn Menschen im öffentlichen Dienst damit konfrontiert werden? Ja, jetzt muss ich hier aber mal der Wurm andersrum drehen. Ja, wir haben hier Demografiewandel und Digitalisierung ist kein Wunschkonzert, sondern ist jetzt wirklich harte Realität. Das müssen wir tun. Ich überzeichne. Ist das dann so ein bisschen, ja, können vor Lachen, mir doch egal oder mir kann hier keiner was? Oder ist es, was wir ja gern auch mal ehrlicherweise Menschen in den Verwaltungsapparaten zuschreiben, dass so dort die Arbeitshaltung ist? Oder was siehst du an Ambivalenzen, an unterschiedlichen Bewegungen? Weil so einfach wird es ja nicht sein. Es war ja bewusst eine Überzeichnung. Was begegnet dir und wie geht man damit dann um?
Was mir begegnet, ist eigentlich das Klassische, was in auch im Mittelstand oder anderen Organisationen ist, dass ich eben verschiedene Mitarbeitertypen habe. Mitarbeitertypen, die sagen, endlich, ich mache mit, ich gehe nach vorne, ich habe da Lust drauf. Genauso wie Mitarbeitertypen, die total skeptisch sind, sagen, hey, das haben wir schon immer so gemacht und das bleibt auch so. Und einen ganz großen Part an Mitarbeitern, die sagen, gucke ich mir erstmal an. Also ich würde gar nicht so sehr sagen,
dass Main Market, ja, in der Innovation Adaption Curve, die so später kommen.
Das glaube ich schon, aber von daher, also von den, das würde ich sagen, das ist glaube ich ganz ähnlich und ich glaube auch, dass viel aus dem Inneren kommt, auch anders arbeiten zu wollen. Aber was mir schon auffällt, Julius, eine Beobachtung ist, dass prinzipiell wir in öffentlichen Unternehmen oder im öffentlichen Sektor Unternehmen haben, die stark hierarchisch geführt werden, die dieses System meist sehr leben und das auch selten hinterfragt wird. Wobei wir im Mittelstand, in Konzernstrukturen heute schon Organisationsformstrukturen leben, die sehr unterschiedlich sind, wo wir viel heterogenere Organisationsformen haben. Und die formen auch deine Haltung, die formen auch die Arbeitsweise, die formen auch, wie wir Interaktion gestalten, wie wir Veränderung annehmen. Und das spüre ich, dass das einen Unterschied macht. Und da sind öffentliche Sektoren noch sehr tradiert einfach in ihren Strukturen, die selten hinterfragt werden. Und jetzt so langsam kommt das auch. Und das ist auch etwas, was ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, tatsächlich, dass wir auch das ganze Thema der selbstorganisierten Teams, des rollenbasierten Arbeitens, das kommt. Aber es ist natürlich deutlich verspätet oder verschoben. Und dass dieses ganze System, was noch sehr stark in den Köpfen ist, von hierarchischen, von Strukturen, von Abläufen, dass das noch sehr stark innewohnt in vielen Mitarbeitern und dass das auch ein Prozess des Loslassens ist, der notwendig ist, um vielleicht auch in diese Transformation, in diese Veränderung zu kommen. Und das erlebe ich schon. Das ist für mich aber nicht eine Menschensache, sondern das ist für eine Frage von System und eine Frage von, wie können wir diese Systeme noch verändern? Und das ist schon eine Herausforderung, weil wir natürlich auch viel mehr verriegelt sind durch Tarife, durch Anordnungen sozusagen, die in diesem öffentlichen Sektor wirken und dadurch das System auch sehr, sehr stark ja, beherrschender vorhersagbar machen. Und das ist etwas, das begegne ich schon. Und das ist etwas, was natürlich auch, und das weißt du auch aus deiner Arbeit, wie stark das auf die Haltung widerschlägt.
Ja, total.
Und das spüre ich. Und ich spüre, dass das langsam bröckelt und dass hier Dinge ausprobiert werden, dass man da auch nachfragt und dass man irgend so Dance with the System mäßig auch guckt, was passt jetzt aber auch in eine Veränderung rein.
Wie werden dann solche Themen, du hast es ja ein bisschen schon in den einzelnen Bubbles angesprochen, wie New Work diskutiert. Ist das überhaupt ein Thema, was im öffentlichen Dienst explizit angesprochen wird? Hat man da Fantasien davon? Ist das vielleicht auch so die Vorstellung, da geht es nur um Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit? Wie geht das Phänomen übereinander, New Work und öffentlicher Dienst?
Ich kann dir sagen, es geht sehr gut übereinander und die sind teilweise schon sehr, sehr weit, weil sie eben dadurch, dass dieser Wettbewerb um Talente, um Mitarbeiter, weil sie eben durch Tarif so eingeengt sind, sie können ja ganz selten, also Beispiel, brauchen ja auch ganz viele Software-Engineers, wie alle anderen auch. Sind aber durch Tarif natürlich total eingeschränkt, was die Vergütung angeht, was die Möglichkeiten angeht. Daher ist dieser Bereich, also da findest du so viele tolle Beispiele, wie kreativ diese öffentliche Verwaltung sind, was Benefits angeht, was Familienfreundlichkeit angeht, was Flexibilität von Ort, Zeit, Jobsharing, total normal. Ja, also da, wo sich jeder Konzern irgendwie, keine Ahnung, 10 Post, LinkedIn-Post macht, dass sie jetzt irgendwie eine Shared Leadership. Ich kann dir sagen, das ist schon total seit Jahren normal im öffentlichen Bereich. Ja, also Job-Sharings zu machen. Also da sind sie sehr, sehr weit. Da finde ich, ja, also in den Bereichen kann man sich sehr viel abgucken. Sind total mitarbeiterzentriert in dieser Hinsicht. Also ich glaube, das, was wir damit, mit dieser Teil zumindest von New Work, ist etwas, was seit Jahren ausgebaut worden ist, eben aus dieser Not, aus diesem Druck, aus diesem Attraktivitätsperspektive. Wo es eben New Work, was wir ein Stück weit auch mitdiskutieren und wo wir auch hinschauen, also dass was sind die Systeme, was ist eine Kultur, was ist das Paradigma von Arbeit sozusagen, wie verändert sich das in einer zunehmend digitalisierten, smarten, vernetzten Welt? Das ist genau das, was ich gerade meinte. Das ist noch der Knoten. Das ist noch das richtig dicke Brett, weil da die Verregelungen noch so hart sind. Und ich merke eben, das bröckelt. Das fängt an, sich zu verändern. Und da kommen Organisationen auf mich zu, wo wir eben selbst organisierte Teams haben, wo wir rollenbasiert arbeiten. Und das, dieser Part von New Work, wo andere Organisationen vielleicht schon weiter sind, der kommt so langsam. Daher würde ich sagen, New Work ist ja auch so ein großes Wort.
Das ist großes,
so viel drin, genau. Aber Teile davon, finde ich, da kann sich der öffentliche Sektor total sehen lassen.
Ich frage mich gerade, ob dieses, was du eben so beschrieben hast mit Mitarbeiterzentrierung, also das sehr starke Entgegenkommen, was die Gestaltung der Arbeitsstrukturen betrifft, ob das nicht auch diesen anderen Aspekten von New Work nicht ganz schön den Schwung rausnehmen kann. Weil das ist ja ein Stück weit das, was du sagst. Also ist das vielleicht dann auch ein bisschen so eine goldene Fußfessel? Ich habe es hier sehr bequem. Ich habe nicht nur meinen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch top flexibel. Kann das also total mit meinen anderen Belangen im Leben in Einklang bringen? Wollen wir das jetzt mal gar nicht in Work-Life-Balance benennen, sondern in einen Einklang bringen? Und das sind ja gewichtige Aspekte. Und das zählt für mich, ehrlich gesagt, viel, viel mehr als ob ich da an jeder Schraube noch mitbestimmen kann und ob ich in letzter Konsequenz da auch rollenbasiert und verantwortlich, eigenverantwortlich arbeiten kann. Nimmt das den Schwung raus? Ich stelle mir gerade die Frage.
Du meinst, um in diese Veränderung quasi
zu kommen? Ja, genau. So nach dem Motto, mir geht's doch hier gut. Also ich habe hier meine geteilte Führungsstelle. Es ist alles sehr kommod. Es ist bequem, es ist sicher. Der Kachelofen ist schön warm. Ja. Warum muss ich mich jetzt noch für dieses letzte, vielleicht entscheidende Drittel New Work hier so verrückt machen? Wird doch eh nicht funktionieren.
Ich glaube tatsächlich, deswegen ist es noch nicht so auf vielen Thema. Das ist es ja auch. Und es wird jetzt Thema aus der Not. Denn überall da, wo ich das ganze Thema Selbstorganisation und neue Arbeitsstrukturen treibe, das kommt daher, weil Stellen nicht besetzt werden. Weil Position, also das ist der demografische Wandel, weil eben Mitarbeiter wegbrechen und dann wird geklopft und gesagt, safe da, ich habe jetzt alles hier mit Post-its alles hingemalt, ich komme gar nicht zu einer Lösung. Und dann sage ich, okay, vielleicht kannst du nicht einfach Stellen nachbesetzen, sondern vielleicht müssen wir die Art und Weise der Zusammenarbeit verändern, die eben nicht darin mündet, dass wir 50 Stellen haben und 50 Leute nachfinden müssen, sondern vielleicht kommen auch nur noch 25, aber ihr habt ja trotzdem die gleichen Aufgaben. Also wie verändern wir das? Und daher kommt es, also auch wieder aus einem Schmerz, aus einer Frage.
Von weg und nicht so hinzu.
Daher kommt es. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das desillusioniert ist, aber ich finde es einfach realistisch, ja. Und das ist auch berechtigt und das ist auch in Ordnung. Und das war tatsächlich der Start aller meiner Projekte der letzten 2 Jahre, kam aus diesem Grund. Also zu sagen, ich muss irgendwie mein Team anders aufstellen. Es werden grundlegende Stellen frei. Wie soll ich mich hier eigentlich organisieren in diesem Bereich? Wie stellen wir das effizienter, schlanker auf? Das ist die Frage. Und dann sage ich, dann müssen wir uns das genau angucken. Und vielleicht brauchen wir ganz andere Strukturen. Vielleicht müssen wir die Aufgaben viel selbstorganisierter, agiler gestalten. Wir brauchen vielleicht kleinere Teams mit höheren. Ja, und so kommen wir überhaupt in die Diskussion. Und das ist der Antrieb dahin. Und daher, ich weiß, es ist super gemütlich. Ich weiß, es ist total toll in seinem Jobsharing. Das ist auch alles, deswegen sage ich ja, die richtige Veränderung, die tut weh. Ja, also ja. Die Schmerz, darauf hat eigentlich gar keiner Bock, aber es ist eben aus der Krise, ich nehme es sofort zurück, aus der Notwendigkeit. Aus der Notwendigkeit kommt es eben und die muss klar sein und dann kommt man erst auch dahin. Und ich finde, das ist auch der normale Weg. Also aus einer ideologischen, wäre auch schön, es wäre total schön aus einer ideologischen, aber
Es ist seltener der Fall und ich habe ja gesagt, ich habe auch so meine Beobachtung zum Thema so grundlegende Regelhaftigkeiten in Kontext von Veränderungen und eine davon wäre, es ist immer ein Zusammenspiel von weg und hinzu. Es ist niemals nur hinzu. Es mag die Ausnahmepersönlichkeiten geben, ja, gehen wir mal auf Individualebene, die da ein ganz krass zielorientiert sind. In der Regel ist es eine Mischung und wenn wir ehrlich sind, auch der Teil von weg überwiegt. Der Heckantrieb, der berühmte, der die Veränderung notwendig macht. Und ich finde, das hast du jetzt hier nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Nein, also ich kann mir das bildlich sehr gut vorstellen, dass das auch so eine Stelle ist, wo man das auch nicht einfach wegdiskutieren kann. Ich hatte gerade letzte Woche einen Workshop mit Führungskräften im Mittelstand und da ging es um das Thema Priorisierung bei Arbeitslast, ja, Klassiker. Genau. Und dann haben wir uns auch natürlich nochmal die Eisenhower-Matrix angeguckt, wichtig gegen dringend. Und dann kam die sehr berechtigte Frage, ja, aber wie priorisiere ich denn, wenn ich immer rechts oben bin, also immer in dem Quadranten, wichtig und dringend, wenn alle meine Aufgaben dort sind. Und dann war meine Antwort gar nicht. Dann bin ich nicht mehr in dem Thema, wie priorisiere ich, sondern dann bin ich da, was du sagtest. Dann muss ich wirklich über eine Systemanpassung nachdenken. Wenn also strukturell ich immer zu viel wichtig und dringend habe, dann muss ich anders drauf schauen.
Ja? Zum einen, also ich gebe dir total recht. Und zum anderen habe ich das Empfinden, weil ich das auch total so wahrnehme, was du beschreibst. Ja, also es ist alles wichtig und dringend. Wir sehen den Wald voller Bäume nicht mehr.
Genau.
Ich nehme eine unglaubliche, das besorgt mich schon richtig, ich nehme eine unglaubliche kollektive Überlastung wahr. Überforderung wahr mit den Themen, mit den, was uns alles einfach begegnet. Wir haben jeden Tag neue News von technologischen Updates, von was sich noch schneller, weiter, höher verändert und dreht. Und das fühlt sich ja auch nicht gut an. Also man kommt eben in eine Frustration, in so ein Unmachtsgefühl. Genau. Und in diesem Moment ist es unglaublich wichtig, Führung zu haben. Eine Führung, die mir dennoch es schafft, Orientierung zu geben und die nicht da reingeht und sagt, genau, alles ist dringend und wichtig, wir müssen das und das noch bestärkt. Sondern sich hinstellt und genau diese Kompetenz, deswegen ist Führung, also es haben ja immer alle Angst, wenn ich das Wort Selbstorganisation allein in den Mund nehme oder Verantwortung oder sowas, ja, aber ich bin so der festen Meinung, dass wir das unglaublich, also dass es sehr, sehr wichtig sein wird, diese Selbstwirksamkeit, Veränderung in die Verantwortung in Teams zu geben und dass Führung da ist, um genau das zu machen, was du gesagt hast. Priorisieren, Orientierung geben, Klarheit geben, also zu sagen, hey, was ist jetzt auch wichtig und dadurch Sicherheit zu vermitteln. Und das erlebe ich als ganz wichtigen Schlüsselmoment und eben auch die große Veränderung der Führungsrolle in dieser Transformation. Und ich habe das Gefühl, ich predige das immer so, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das immer so verstanden wird, weil das so ungewohnt ist für uns. Weil dann denkt man ja mal, was arbeite ich denn jetzt? Ja? Aber dass das ein ganz wichtiger Teil von Führung ist, dass das nämlich extrem war. Also zum einen, was du sagst, mit das System sich anzuschauen, aber zum anderen auch wirklich Führung, die genau das Orientierung
adressiert,
adressieren genau. kann, adäquat und nicht noch da reinspringt. Und das empfinde ich als sehr, sehr wichtig. Das sehe ich in Organisationen, wo das klappt und wo das nicht klappt.
Du hast promoviert, du warst, glaube ich, sogar auf dem Weg, noch ein Schrittchen weiter zu gehen. Es kam anders. Du wolltest, glaube ich, dich habilitieren sogar. Ist das richtig? Oder warst schon auf dem Weg dahin?
Ja, tatsächlich habe ich promoviert, weil mir das auch so unglaublich, also ich glaube, ich habe so einen kleinen Sherlock Holmes in mir oder die Eule, ich habe jetzt gar keine Brille auf, aber ich habe so einen Sherlock oder in mir und ich liebe es, Sachen zu verstehen und tiefer reinzugehen und habe dann gesagt, ich promoviere jetzt auch und dann ist mir das gut geglückt. Also ich habe tatsächlich sehr gut promoviert, ich habe gut publiziert mit Summa Cum Laude und irgendwie war es für alle klar, dass das jetzt mein Weg ist und dann dachte ich, auch dann ist es auch für mich klar und habe dann tatsächlich eine ganz tolle Habilstelle bekommen an der TU in Hamburg. Strategisches Management, PhD-Students, Thema Digitalstrategien und Digitaltransformation. Also es war alles perfekt, ja. Es war alles genauso, wie ich es mir erhofft hatte, sogar in Hamburg eine Stelle dafür zu bekommen. Und ich war richtig unglücklich. Ich war richtig unglücklich, weil ich, obwohl alles so war, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe und gedacht habe, das ist mein Weg und dafür habe ich so viel getan und so viel gearbeitet, aber ich habe gemerkt, dass es irgendwie gar nicht mehr gut gepasst hat. Und das hatte schon System, auch mit dem System zu tun, weil ich eben als junge Mutter gesehen habe, wie anspruchsvoll, anstrengend auch das System Akademie und akademische Karriere ist. Dass der Weg sehr, sehr lang ist und teilweise auch prekär. Und ich eigentlich mir nicht so die Anreize da waren zu sagen, ich gebe da nochmal so viel Energie rein, ohne wirklich zu wissen, was kommt dafür für mich hinaus. Und, und da haben mir dann auch die Role Models ein Stück weit vielleicht auch gefehlt, die mich dann doch ermutigt haben. Und irgendwie ist neben diesem Sherlock auch ein kleiner MacGyver in mir. Also ich wollte... Ich wollte die Sachen jetzt auch bauen, ja. Also ich habe hier auch deine gerade was selbst in der Hand, was ich auch sofort verbauen würde. Und daher, und ich glaube, das kam in mir auf. Und dieser Wunsch, die Dinge jetzt auch zu tun und mitzugestalten und nicht nur darüber zu reden, sondern auch wirklich in die Wirksamkeit zu kommen. Und da hatte ich das Gefühl, die Zeit ist gekommen und ich mache das jetzt auch. Und ideal war für mich tatsächlich, das in der Beratung zu tun. Das war für mich total glasklar. Ich glaube, für viele nicht, weil als junge Mutter in die Beratung gehen zu wollen, das war schon eine Challenge. Also mich haben alle komisch angeguckt, als ich gesagt habe, ja, aber ich arbeite nur 4 Tage und ich möchte so und so und so und so. aber es hat dann ja auch geklappt und genau, ich hatte das Gefühl, da kann ich genau das leben, was mich jetzt, also kann ich den MacGyver und den Sherlock so ein bisschen walten lassen.
Beide Hüte dir aufsetzen und die akademische Welt ist dir ja nicht ganz versperrt geblieben, beziehungsweise du bist ja ab und zu mal noch da unterwegs in Form von Lehraufträgen und was siehst du dort, wie wird bei den jungen Menschen, bei den Studierenden das Thema New Work aufgenommen? Ist das überhaupt, ich sag mal, fast noch ein Thema oder erst recht? Oder ist das für die so selbstverständlich, dass die sagen, wovon redet die denn überhaupt was anderes? Mit was anderem brauchen die mir gar nicht um die Ecke kommen. Was sind da deine Eindrücke?
Also ich habe ja mit der Lehre also war ich ja schon immer unterwegs, aber jetzt auch in meiner Berufswelt sind das ja schon über 6 Jahre, glaube ich. Und ich habe angefangen mit dem Thema Agilität. Dann war das agile Organisation, dann war das Future Leadership Themen und jetzt seit 3 Jahren mache ich dieses Thema New Ways of Working. Ich finde, es zeigt sehr schön den Weg. Also genau. Ich habe das mir noch mal so überlegt und dachte, ach, das ist ja interessant. Das ist auch wirklich so die Themen, die dann auch so ineinander und immer größer wurden und auch ganzheitlicher wurden. Und da bin ich auch super dankbar, dass mir da die Leuphana Universität auch immer recht viel Raum lässt, das auch zu gestalten und die Themen dann auch, auch mit einzubringen oder auch dementsprechend zu setzen und da auch mich anzufragen. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und eben jetzt mit dem Thema New Ways of Working. Und ich finde das tatsächlich ganz spannend, auch ganzheitlich darüber zu sprechen und zu erklären. Und das ist mir immer ganz wichtig, zu erklären, woher kommt das Thema eigentlich? Was ist der Ursprungsgedanke? Deswegen ist immer so die erste Sitzung, sage ich immer so, jetzt ist erstmal Geschichtsunterricht. Weil ich finde das so wichtig, den Urgedanken zu verstehen. Also wie kommen wir von der Idee, was heißt gute Arbeit, zum Obstkorb? Also wie sind wir da hingekommen? Wie sind wir da hingekommen, dass New Work Vocation heißt? Ja, also diesen Weg zu beschreiben, das finde ich erstmal wichtig. Diesen Urgedanken, die Antwort von Good Work, New Work wie man, oder Future of Work, wie man es auch immer sagen will, ist ja eben die Antwort auf eine zunehmend digitale Welt. Es ist ja eigentlich etwas, um dem etwas gegenzusetzen, zu sagen, hey, was passiert da draußen und was macht das eigentlich mit unserer Arbeitswelt? Wie gestalten wir die? Was sind da die Auswirkungen? Und das erlebe ich, das ist eine unglaubliche Resonanz. Und das erlebe ich total, dass das sehr aufmerksam wahrgenommen wird. Und dass diese bewusste Auseinandersetzung von, es ist nicht die Arbeitswelt, es ist deine Arbeitswelt. Das scheint für viele etwas anzuregen und für viele neu zu sein und diese gestalterische Perspektive, es zu deiner Arbeitswelt zu machen, dir bewusst zu sein, wie eben gearbeitet wird, dass das nichts Starres ist. Also das wundert mich immer so, dass Organisationen immer so wahrgenommen werden, so dass das ist etwas Starres, das ist so. Ja? Und wenn ich aber darüber anfange zu reden, dass das dann verstanden wird, ach, das ist wie Knete, ich kann das noch formen und ich kann das beeinflussen, da gibt es verschiedene Sachen von, das erlebe ich immer total als Aha-Moment, wenn ich in der Uni damit bin. Deswegen habe ich das Gefühl, dass das schon mit großer Resonanz wahrgenommen wird, aber auch mit einer großen Unsicherheit. Was das denn auch für einen selber bedeutet, worauf man, also das ist beides tatsächlich.
Hast du das Gefühl, dass sich junge Menschen, ich möchte gar nicht so sehr in dieses spalterische Generationendenken reingehen, aber hast du das Gefühl, dass sich junge Menschen auf dem Weg in ihr Berufsleben, und ich finde das sehr schön, diese Differenzierung, die Arbeitswelt, deine Arbeitswelt, dass die sich vielleicht heute andere Fragen stellen, als du sie dir am Anfang deiner Ausbildung gestellt hast? Ich kann das für mich absolut bejahen. Ich habe den Eindruck, siehst du das auch so, dass sich heute andere Fragen gestellt werden bei den Studierenden, vielleicht auch von einer tieferen Qualität?
Ich habe total das Empfinden auch. Also ich nehme das als eine sehr bewusste Auseinandersetzung auch wahr. Und was mir auffällt, ist, dass das auch die Generation, also ich will das auch nicht auf die Generation schieben, aber die Studierenden, die ich vor mir habe, so für die kann ich ja sprechen oder mit denen ich dann in der Auseinandersetzung bin, dass die sich sehr bewusst darüber sind, dass sich Jobs verändern und zwar sehr stark verändern und dass sie nicht nach Jobs gucken, sondern nach Unternehmen. Und ich habe sehr stark oder ich, meine Generation, haben sehr stark nach Jobs geguckt. Was machen wir eigentlich? Wie arbeiten wir da? Was ist meine Tätigkeit? Und ich habe das Gefühl, dass die Offenheit darüber, was ich tue, dass das total fluide sein kann. Und dass sie eher nach Organisation gucken, welche Organisation sie gut finden und sagen, ach, welchen Job könnte ich da denn machen? Und das ist, also und sich damit viel mehr auseinandersetzen. Und das finde ich ganz spannend, weil so habe ich eigentlich nie gedacht. Aber ich finde, das macht irgendwie auch Sinn. Und es ist auch eine Konsequenz daraus, dass sich einfach, dass man mit einer gewissen Idee reinkommt, hey, das ist eh wandelbar. Und vielleicht gefällt es mir auch nicht, da mache ich nochmal was anderes. Und das war für mich viel starrer, muss ich sagen. Ich dachte, ich suche mir einen Job, also einen Beruf aus. So.
Ist ja lustig, siehst du, da repräsentieren wir jetzt, wenn wir doch mal an dieser blöden Generation denken, sind schon wieder drei Perspektiven, weil ich würde sagen, so die Menschen, die plus minus rund um mein Alter sind, da wurde schon auch viel auf den Arbeitgeber geguckt, nur mit ganz anderen Vorzeichen. Also da ging es wahnsinnig stark um entweder um sowas wie Sicherheit, aber ganz viel auch um das Thema Status. Ja, also da waren die beliebtesten Arbeitgeber halt Lufthansa und Porsche. Also alles, was irgendwie shiny, glossy, nach Erfolg, nach einer Überlegenheit, nach einer Exzellenz, außer was sich dahinter verborgen hat, das war wieder ein zweites Thema. Und spannend, dass du sagst, du hast da eher eine Sachorientierung, also eine Aufgabenorientierung für dich auch so wahrgenommen und dass man jetzt schaut und ich würde sagen, auf den Arbeitgeber geguckt mit einer ganz klaren Werteorientierung. Ja. Was du jetzt beschreibst.
Genau, und eben auch, und deswegen hatte ich diesen zweiten Punkt vorhin, also dass eine unglaubliche Neugierde, aber auch eine gewisse Unsicherheit herrscht. Und ich habe schon das Gefühl, dass das Thema, wo bin ich auch in einem Arbeitsumfeld, dass es mir, was mir Sicherheit gibt, was mir Stabilität gibt, dass das auch etwas ist, was wieder total angewachsen ist und was sehr präsent auch ist, was wahrscheinlich erklärt, da sind wahrscheinlich andere Leute auch besser darin, das zu erklären, woher das alles kommt. Und, ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass durch diese ständige Veränderung, durch die wahrgenommenen Stapelkrisen, nenne ich das jetzt mal, oder ja, also dass man da auch in der Arbeitswelt auch schaut, wo fühle ich mich auch gesichert, wo kann ich auch was mitbewirken, aber durchaus auch, wo geht es mir auch gut. Das habe ich schon das Gefühl, dass das ein Treiber ist und auch in der Diskussion präsent.
Auf jeden Fall. Liebe Sefta, wir haben jetzt schon eine schöne Tour d'horizon einmal durch dein Leben geführt, deinen Weg besser gesagt, wie du in das Wirkungsfeld gekommen bist, in dem du heute unterwegs bist, dass es da verschiedene Optionen gab und du hast dich jetzt genau für diese Beratungskarriere mit eben auch die Anknüpfung an die Lehre entschieden und hast uns einen guten Einblick gegeben, was im öffentlichen Dienst ist. Das fand ich wahnsinnig spannend, auch deine Erkenntnisse mal hier zu hören. Und wenn wir das Thema New Work im Sinne von der Selbstorganisation, weil das war ja so ein Momentum, was du hier auch erzeugt hast, ja, die Selbstorganisation, wie wichtig die ist, mehr Verantwortung in die Teams, auf die einzelnen Menschen zu bringen. Wenn wir das mal so als einen Punkt nehmen, mal angenommen, das würden wir mehr auch in einem Kontext wie öffentlicher Dienst sehen. Was wäre das Gute daran, wenn wir das hinbekommen?
Das Gute daran ist tatsächlich die Selbstwirksamkeit zu stärken, die gefühlte Unmacht, die gefühlte Frustration, die eben mit einer zunehmenden Komplexität daherkommt, dass die meiner Meinung nach oder meiner Hoffnung nach vielleicht auch abnimmt und wir wirklich zu einer Arbeitswelt kommen, wo alle Köpfe angehen, wo es angepackt wird mit Herz und Herz. Und das ist vielleicht das Gute daran, dass ich darin einen sehr, sehr großen Schlüssel sehe.
Und was ist das Neue daran?
Das Neue daran ist die Konsequenz, dass wir das nicht nur wollen, sondern auch brauchen, einfordern und das erlebe ich schon so und dass dadurch auch und die Kompetenzen gesteigert werden. Also das sehen wir ja, dass sehr viel auch reingegeben wird in das ganze Thema. Wie priorisiere ich? Wie kann ich mich besser organisieren? Das sieht man, hört man ja auch überall und ich glaube schon, dass das konsequenter gelebt wird und auch in dem Skillset.
Also eine wunderbare Reise durch das Land von New Work, einmal betrachtet durch die Brille des öffentlichen Dienstes, der Lehre und auch ganz speziell durch deinen persönlichen Weg. Dafür danke ich dir sehr herzlich, auch für die persönlichen Einblicke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich hier bei Good Work zu Gast zu haben. Vielen Dank, liebe Sefta.
Vielen Dank an dich.
Ja, das war's wieder bei Good Work und heute zum Thema öffentlicher Dienst und New Work oder Organisationsentwicklung. Ich fand den Ausflug in diese Branche, ja, Branche kann man fast nicht sagen, besonders spannend und noch spannender fand ich natürlich den Lebensweg und den Aufstieg von Sefta Helpup einmal nachzuzeichnen. Eine sehr beeindruckende Frau, finde ich, ein ganz tolles Role Model und vor allen Dingen mag ich sehr ihre kluge Art und Weise der Argumentation, wie sie Dinge herleitet. Das hat mich sehr beeindruckt und von daher bin ich sehr gespannt, was wir noch von Sefta lesen und hören werden. Ich bin mir sicher, da wird noch einiges kommen. Apropos Lesen und Hören, ihr wisst Bescheid, bitte hinterlasst ein paar Sternchen für Good Work. Das hilft uns allen, damit Good Work auch wirklich gut gehört wird, gut entdeckt wird, denn das ist die Grundlage dafür, dass es diesen wunderschönen Podcast weitergibt. Ich bin auf jeden Fall dafür und vielleicht noch eine kleine Zahl, die ich euch mit auf den Weg geben darf, das ist die durchschnittliche Nutzungsquote. Also das heißt, wie viel Prozent von einer Folge im Schnitt gehört werden. Und die ist bei Good Work extrem hoch, weit über 70%. Und das ist eine Menge, wenn wir überlegen, dass es ja durchaus auch immer mal wieder Menschen gibt, die einen Podcast, eine Folge nur anfangen zu hören und dann wieder rausgehen. Es liegt in der Natur der Sache. Da ist das schon erstaunlich. Die größte Quote, die wir jemals gemessen haben, oder die höchste, ist 88, also nahezu jeder. Das ist unglaublich und dafür bedanke ich mich, denn das ist für mich vielleicht sogar noch stärker in der Aussagekraft als die Zahl an Downloads, denn das sagt mir, dass die Menschen, die bei Good Work reinhören, wirklich begeistert sind und bis zum Ende dranbleiben. Also an der Stelle ein herzliches Dankeschön an euch für diese Zahlen, für eure Treue und fürs Durchhören. Das macht Freude und deswegen könnt ihr auch weiter mit mir hier rechnen. Also vielen lieben Dank und wir hören uns nächste Woche Donnerstag.